Herzlich willkommen auch von uns im Hause Rathjen zur Predigt von heute.
Worum geht's denn heute?
Wir haben ganz viele ganz spannende Themen. Es geht um das Reich Gottes, es geht um einen Schatz im Acker, es geht um Talente und es geht darum, wie das alles zusammenhängt.
Klingt gut.
Klingt gut. Auf geht's. Der Schatz im Acker. Wir sind in einer Reihe Gleichnisse. Wir gehen zu Matthäus, Kapitel 13, Vers 44. Matthäus 13, Vers 44. Ups. Das ist die richtige Seite. Matthäus 13, 44. Das Gleichnis vom Schatz im Acker. Mit dem Himmelreich, sagt Jesus, ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Menschen entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Ich finde das ganz interessant. Ich stelle mir das ein bisschen bildlich vor. Da ist jemand, der sucht einen Schatz. Wo sucht er den?
Auf dem Acker eines anderen.
Er sucht ihn auf dem Acker eines anderen. Der andere beackert seinen Acker und gräbt ihn um oder pflügt ihn um, je nach Technik, und findet diesen Schatz nicht. Und ein wildfremder Mensch kommt auf seinen Acker und findet einen Schatz. Also ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht oder euch. Ich persönlich, ich suche jetzt relativ selten Schätze in anderer Leute Äcker. Ich weiß nicht, wie es bei dir. Also, ne, wenn man so durch Brandenburg läuft, so jenseits des Mauerwegs, da findet man wenig Schätze im Acker. In Israel war es ein bisschen anders. Israel war ja ein Ort, wo viele feindliche Armeen im Laufe der Jahrzehnte durchkamen und viele Leute mal ihre wichtigsten, wertvollsten Sachen versteckten. Und wenn sie dann halt im nächsten Krieg zum Opfer fielen, blieben diese Schätze da liegen. Aber ich finde es interessant, dass Jesus von einem Menschen spricht, der einen Schatz findet im Acker eines anderen und den schnell wieder vergräbt. Und es gibt gleich ein zweites Gleichnis mit dazu, wo es auch um das Reich Gottes geht. Parallel dazu direkt im nächsten Vers. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Auch der Mann sucht, und zwar nicht in anderer Leute Äcker. Der ist ganz systematisch als Kaufmann unterwegs und sucht Perlen. Und auch bei ihm geht es darum, dass er voller Begeisterung alles verkauft, was er hat, um genau diese Perle zu kaufen. Und Jesus erklärt diese beiden Geschichten zum Thema Reich Gottes. Also das Reich Gottes scheint was ganz, ganz Zentrales zu sein. Juha, was würdest du sagen? Womit haben wir es hier zu tun mit dem Reich Gottes?
Also ich würde sagen, das Reich Gottes ist eigentlich überall dort, wo sich Gottes Wille durchsetzt oder so dort, wo Gott regiert. Also zum einen natürlich im Himmel und zum anderen hier auf der Erde, so in der Gemeinde Jesu oder so unter der Gemeinschaft von Christen. Und ich würde, oder wir haben ja auch gerade so gelesen in diesem Gleichnis, dass das Reich Gottes anscheinend was sehr, sehr Kostbares ist. Und es ist ja auch so mit das Thema, worüber Jesus am meisten gesprochen hat. Er wollte das immer wieder den Leuten nahebringen, hat immer wieder gefragt, womit kann ich das Reich Gottes noch vergleichen? Also ja, es scheint wirklich was sehr, sehr Wichtiges und was sehr, sehr Wertvolles zu sein, dass Jesus den Leuten immer wieder nahebringen wollte. Und es gibt ja auch viele Stellen, wo steht, die Botschaft vom Reich Gottes soll verkündet werden. Ja, also ist anscheinend sehr, sehr wichtig.
Ich denke auch, weil wenn man sieht, was das Erste war, was Jesus gepredigt hat, dann war es, er ging hin und er predigte nicht etwa über Umkehr, sondern über das Reich Gottes. Und dann kam sein dreifaches Wirken, es kam die Kreuzigung, die Auferstehung und danach ist er wieder den Jüngern erschienen, 7 Wochen lang, und redete über das Reich Gottes. Also das war Jesu wichtigstes Thema und wenn es Jesus so wichtig war, sollte es auch uns so wichtig sein. Tatsächlich, wir sind hier in Matthäus 13 und wir lesen immer nur einzelne Verse, weil das Ganze doch sehr, sehr komprimiert geschrieben ist. Wenn wir zum Beispiel schauen in Matthäus 13, Vers 17, also das, was er kurz davor gesagt hatte, da sagt Jesus: Ich sage euch, viele Propheten und Gerechte sehnten sich danach zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Sie sehnten sich danach zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Das, was Jesus sagt hier seinen Jüngern, Leute, die großen Propheten, die ihr so bewundert, Mose, Elia, Jeremia, die haben von diesem Reich Gottes geträumt, die wollten das gerne sehen und ihr kriegt es zu sehen und wir heute auch, deshalb denke ich, ein großes Privileg für uns. Es gibt eine tolle Stelle in Römer 14, Vers 17 über das Reich Gottes. Es ist nämlich nicht Essen und Trinken, sondern, mal gucken, ob du sowas auswendig weißt, Gemeinde.
So, Friede, Freude,
Genial, ja. Gerechtigkeit, ich verwechsel ja auch immer, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das heißt, im Reich Gottes geht es um Frieden. Wenn ich mir überlege, was mir besonders am Herzen liegt, der permanente Stress, den man hat, die Hektik, die man hat, Friede ist tatsächlich das, wo ich sage, das ist ein der Dinge, wonach ich mich am meisten sehne. Wenn es so darum geht, wie ist Stabilität in deinem Job, in deinem Umfeld, in der Politik. Friede ist das, was wir innerlich brauchen, genau das wird die Lage verändern. Und Freude. Es gibt immer Dinge, über die man sich freuen kann, es gibt immer Dinge, über die man jammern kann. Ich glaube, Freude ist eines der zentralen Elemente und darum geht es im Reich Gottes. Um Friede, um Freude, um Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das ist also mehr als nur eine menschliche Veranstaltung. Es geht ganz, ganz stark um den Geist Gottes. Das ist für uns das Verständnis von Reich Gottes. Jetzt hat ja Jesus vor ungefähr 2000 Jahren gepredigt in Judäa und Galiläa. Was waren das für Leute, die ihn damals gehört haben? Die kamen ja nicht aus dem 21. Jahrhundert.
Naja, Leute, die auf jeden Fall eine andere Mentalität hatten als wir heute.
Genau, und die fest verankert waren im Alten Testament. Ich habe mal gegoogelt und auf einer Bibelseite geguckt, wie häufig kommt dieser eine Ausdruck vor, wo Gott seinem Volk sagt, ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Das kam 43 Mal vor, allein in dieser einen Formulierung. Und das heißt, die Juden ihrer Zeit waren sehr, sehr, sehr stark eingeschossen auf die Bibel, damals nur das Alte Testament. Und es ging bei ihnen ganz häufig darum, Gott wird kommen, Gott wird uns regieren, ohne komische Besatzungsmacht, denn es war Besatzungszeit durch die Römer. Gott wird regieren und darauf haben sie gewartet. Und Jesus kam und hat gesagt, das stimmt, Gott wird kommen, Gott wird regieren, aber es ist anders, als ihr euch das so vorstellt. Und auch wenn wir eine völlig andere Kultur sind, glaube ich, die Botschaft trifft auch für uns zu, das ist anders, als ihr euch das vielleicht vorstellt. Und deshalb geht Jesus hier darauf ein. Und er sagt denen ja, also schaut her, die Leute waren total begeistert. Die haben alles verkauft, was sie hatten, weil sie so begeistert waren. Aber alles verkaufen, was man hat, das ist schon ein hoher Preis. Was würdest du sagen, für die war das natürlich Geld in irgendeiner Art und Weise. Was wäre das für uns heute?
Das können viele Dinge sein. Also, ja, jetzt zu der Frage, was so der Preis ist für das Reich Gottes. Wir haben ja auch gerade so in dem Gleichnis gehört, so die haben alles verkauft, die haben also alles aufgegeben. Und da muss ich auch an die Stelle denken in Lukas 14, Vers 33, wo Jesus sagt, dass wir uns genau überlegen sollen vorher, ob wir wirklich bereit sind, alles aufzugeben, sonst können wir nicht seine Jünger sein. Das ist ja schon ein hoher Anspruch oder so sehr radikal oder sehr krass, so bereit zu sein, alles aufzugeben. Also sowohl Familie, also Eltern, Ehepartner, Kinder, Haus, alles, wirklich alles. Das ist ja schon, ja, so kann bedrohlich wirken. Ja, ich muss auch an die Stelle denken, in der Jesus sagt, dass der Weg zum Leben eng ist oder dass das Tor eng ist und der Weg ist schmal, deswegen finden ihn nur wenige. Also es scheint wirklich was zu sein, was nicht jeder so erreicht oder was nicht leicht ist zu erzielen. Aber ich finde trotzdem, oder es kann sich jetzt anhören, boah, es ist so schwer und soll man das überhaupt schaffen? Aber ich finde eigentlich letztendlich ist es ja eigentlich ein Geschenk, dass wir überhaupt dieses Privileg haben dürfen, zu Gottes Reich zu gehören. Ja, also das, was wir dafür bekommen, ist ja so viel kostbarer als das, was wir aufgeben. Und Jesus sagt ja auch, mein Joch ist leicht. Und deswegen finde ich, eigentlich ist es eher ein Geschenk.
Finde ich auch. Wenn ich überlege, was heißt das eigentlich konkret? Bereit sein, alles aufzugeben. Es gibt ja eine Menge Bibelstellen, wo halt mal klar beschrieben ist, was das denn so heißt. Zum Beispiel die 10 Gebote im 2. Mose 20. 10 Gebote, die fangen an mit, ihr sollt keine Götter haben neben mir. Jetzt haben wir heute wenig viel Götterei, also zu Zeus betet heute irgendwie keiner mehr. Was beten die Leute heute so an?
Alles möglich, also es können ja so Götzen sein, also manche, also so übertragen im Sinne, niemand stellt sich irgendwie hin und betet zum Beispiel sein Geld an oder seine Karriere oder sein Aussehen oder sich selbst oder seinen Sport oder was auch immer. Also da gibt es ja viele Dinge, die man aufzählen könnte. Es gibt natürlich auch andere Religionen, wo Menschen bestimmte Götter anbeten. Aber ich glaube, so im übertragenen Sinne, so in der Gesellschaft heute, in unserer, ja, in unserer Zeit, in unserer Kultur, sind es eher so andere Dinge, die wir anbeten.
Ja, glaube ich auch. Alles, was uns ganz besonders wichtig ist. wo wir sagen, das ist das eine wichtigste Ding für mich. Für manche ist es Geld, für manche Karriere, wie du sagtest, für andere Sex, für manche Gesundheit. Und all dies sind ja gute Sachen in sich. Nur die Frage ist, welche Priorität nehmen sie ein? Und das, was in sich was Gutes ist, wir brauchen Bildung. Gerade im Arbeitsmarkt heute, man braucht Bildung. Wird das für mich zum Götzen? Oder ist es für mich etwas, was wichtig ist, Mittel zum Zweck, aber halt nichts, was über allem anderen steht? Die 10 Gebote in 2. Mose 20, dann die Bergpredigt. Wir sind bei dem Thema, was genau heißt es eigentlich, alles aufzugeben? Zum Beispiel sich an die 10 Gebote zu halten. In Matthäus 5 bis 7, 3 Kapitel steht die Bergpredigt. Auch da gibt es jede Menge Dinge, die Jesus sagt, ganz konkret, was heißt es eigentlich, als Christ zu leben? Christ nicht im weltlichen Sinne, sondern Christ in dem Sinne, wie Jesus das definiert hat. Da gibt es tolle Sachen drin, wie man soll nicht bitter sein, man soll nicht lästern. Man soll friedfertig sein und ähnliche Dinge. Also Dinge, wo man sagen muss, nicht aufbrausen, wenn irgendwie Dinge schieflaufen. Nicht immer so einfach. Da bewundere ich Thorsten. Gerade eben, 45 Minuten lief alle Technik perfekt. Kaum geht der Gottesdienst los, fallen Mikro und Kamera aus. Und Thorsten blieb relativ ruhig, zumindest sah es von außen so aus. Vielleicht haben auch unsere Gebete geholfen. Also bestimmt haben sie geholfen. Aber es geht um die Frage, was heißt es konkret, der Preis für das Reich Gottes? Die 10 Gebote, Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt. In Römer 12 bis 15 findet man sehr viele praktische Sachen, was Christentum praktisch umgesetzt bedeutet. Oder auch in Epheser 4 bis 6. Und wo wir bei Epheser 4 bis 6 sind, schlagen wir doch mal dahin auf. Epheser 4. Zu weit. Epheser 4 als Beispiel dafür, was es so heißt, als Christ zu leben. Vers 31. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Nicht mehr so, hei, das sind mal Ansprüche. Bitterkeit, Geschrei, wir haben ja gerade Bundestagswahlkampf und in Berlin auch noch Landtagswahlkampf gleichzeitig. Und jede politische Partei versucht, Wähler für ihre Themen zu begeistern. Die Opposition beschimpft immer die Regierungspartei, was für uns Berliner ja besonders interessant ist, weil der rot-rot-grüne Senat natürlich von der Opposition des Berliner Landtags kritisiert wird, die auf Bundesebene in der Regierung sitzen. So kann jeder dem anderen wunderschön unterstellen, er sei doch total dämlich und das wird doch alles gar nicht laufen und man wisse es ja alles viel besser und wie kann man eigentlich so doof sein? So reden wir gerne über Politiker, so reden die Medien über Politiker, wir sind stets versucht, auch so zu reden und Gott sagt, das ist nicht richtig. Ihr müsst die Leute mit respektieren. Rein menschlich gesehen würde ich sagen, mach's mal besser. Du wirst feststellen, es ist ganz schön kompliziert. Wir hatten ein paar Diskussionen über Politik bei uns in der Familie, was ein sehr seltenes Thema ist. Festzustellen, ist ganz schön kompliziert, kommen ganz schön viele Themen zusammen. Aber dieses schlecht über andere reden ist in unserer Kultur so verwurzelt. Man sieht es in den sozialen Medien, wo halt Leute permanent schlecht über andere reden, Cybermobbing betreiben. Schlecht reden über andere ist bei uns Teil der Kultur. Es ist ein übler Teil der Kultur. Es gibt Jugendliche, die haben Depressionen deswegen, wegen Cybermobbing. Zu unserer Kultur gehört es denn, wie man weiß, es ist falsch. Jesus sagt hier ganz klar, genau, und der Brief ist natürlich von Paulus geschrieben, diktiert vom Heiligen Geist, dass das nicht Teil unseres Lebensstils sein kann. Oder auch hier in Vers 22 von Epheser 4. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bisher gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich selbst damit ins Verderben stürzt. Ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und eurem Denken erneuern zu lassen. Im Denken erneuern lassen. Das heißt, das Reich Gottes suchen heißt umdenken. Umdenken im Sinne von, bisher hatte ich das Wertesystem unserer Gesellschaft, Gier, Begierden nachgeben, nach dem Motto, Hauptsache selbst belustigen. Selbst so frönen hätte man damals gedacht, weil sich mehr um sich selbst kümmern nach der Devise, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Das ist Kultur bei uns, über andere herziehen, möglichst viel für sich selbst haben wollen, möglichst viel von der Politik sagen, ich will aber mehr für mich haben, warum kriegen die anderen mehr? Das ist Teil unserer Kultur. Gott sagt, das Reich Gottes erfordert Umdenken. Ein gutes Schlagwort, glaube ich, für uns. heutzutage?
Metanoia.
Metanoia! Sehr gut. Julia kann die ersten griechischen Worte. Perfekt.
Was würdest du denn sagen, was das Reich Gottes hier auf der Erde so ausmacht?
Ein gutes Thema. Ich würde sagen, ganz stark Liebe und Freundschaft. Also es geht um Beziehung, Beziehung einmal zwischen Menschen und auch Beziehung zwischen Menschen und Gott. Also das Symbol des Christentums ist ja ein Kreuz. Es gibt eine vertikale Beziehung zwischen Gott und Menschen und es gibt eine horizontale Beziehung unter uns Menschen. Die vertikale ist offensichtlich länger, also die ist noch viel wichtiger. Die ermöglicht nämlich die horizontalen Sachen, also die Beziehung untereinander, wo man füreinander da ist, wo man einander vertrauen kann, wo man Bedürfnisse voneinander stellt und wo auch Jesus bei uns ist. Weil Jesus halt klar gesagt hat, wo zwei oder drei
zusammenkommen, in meinem Namen bin ich unter ihnen.
Perfekt, genau. Das heißt, das ist für mich Reich Gottes. Es besteht aus Beziehungen. Es geht nicht um eine Organisation oder um ein Gebäude oder um irgendwie Strukturen und Organisieren und Meetings, die man macht. Es geht hier einfach um Beziehungen, ein Geflecht von Beziehungen. Im Moment vieles davon virtuell. Das ermöglicht aber auch, dass uns Geschwister zuhören, die in Kanada sind zum Beispiel oder in Südafrika. Weit weg, aber durch neue Technik plötzlich möglich, seine Beziehungen kontinentübergreifend zu machen und sogar den Gottesdienst kontinentübergreifend zu machen. Nun ist es ja so, dass man sagen muss, wenn das Reich Gottes aus Beziehungen besteht und eigentlich darauf ausgelegt ist, dass wir die Bedürfnisse voneinander stellen, stellt man fest, ja, wer soll jetzt genau was machen? Manchmal klappt es vielleicht nicht ganz so, wie es soll. Und auch dazu hat Jesus ein tolles Gleichnis erzählt. Wir kommen zum zweiten Gleichnis, was auch mit dem Reich Gottes zusammenhängt. Und zwar in Matthäus 25, ab Vers 14. Matthäus 25, ab Vers 14. Hier geht es um die anvertrauten Talente. Olli hatte schon hervorragend darüber gepredigt und ihr könnt euch die Predigt ja weiterhin anschauen auf YouTube, darum habe ich gar nicht vor, das zu wiederholen. Aber es passt perfekt in dieses Thema, die anvertrauten Talente, Matthäus 25, Vers 14. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen 1, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend, dann reist er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in der Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Talente. Hier geht's natürlich einerseits um Geld. Das Wort hat im Deutschen aufgrund dieses Gleichnisses, die Bibel hat ja unsere Kultur durch und durch geprägt, hat noch eine andere Bedeutung, gar nicht mehr so Sinne im Sinne von pekuniär, also geldmäßig, sondern halt die Fähigkeiten, die wir haben, die Gaben, wie es auch heißt. Welche Talente gibt es so?
Viele. Also ich würde sagen, zum einen so die Arbeit mit Kindern, mit Teens, mit Alten, Gesang, dienen, leiten, ermutigen, lehren, predigen, missionieren, alles Mögliche. Also wirklich vieles. Was fällt dir noch so ein?
Eine Menge Sachen. Es gibt Leute, die sagen, mein Talent ist Golfspielen. Das ist toll. Die Frage ist, kann man damit in der Gemeinde wirklich helfen? Gesang finde ich ein total tolles Talent. Also wenn ich mir diese Lieder anhöre, wie toll einige Geschwister singen können, Alex und Tina. Vielleicht kannst du nicht so gut singen. Ich zumindest kann nicht so gut singen. Sehr gerne, aber nicht ganz so gut. Meistens richtig, aber leider nicht immer. Es sind viele tolle Talente, die man nutzen kann, um sich gegenseitig zu helfen. Und natürlich gibt es Talente wie Mathematik. Oder andere können wunderbar zeichnen, so wie du. Andere können vielleicht eher gut rechnen. Oder allerlei Sachen auswendig lernen, um Sprachen gut zu können. Die Frage ist, welche von diesen Talenten können wir bei uns gut nutzen? Und wir haben vor vielen Jahren mal viel darüber geredet, was für Talente haben wir denn eigentlich? Weil es ja darum gehen soll, wir sprechen über das Reich Gottes. Offensichtlich geht es ja darum, dass man seine Talente einsetzen soll für das Reich Gottes. Und da ist natürlich Golfspielen vielleicht nicht ganz so hilfreich, wie zum Beispiel sich um andere zu kümmern, mit Teams zu arbeiten und Kindern zu arbeiten. Finde ich total wichtig, weil das ist die Prägephase, wo Kinder und Teens das total brauchen. Vielleicht ist es dein Talent. Vielleicht weißt du noch nicht, dass es dein Talent ist, weil du es noch nie ausprobiert hast. Im Berufsleben wird man doch mal mit Dingen konfrontiert, die man nicht erwartet hat, wo man sich auch nicht so irgendwie rauswinken kann. Dann stellt man fest, dass man Dinge kann, die man sich selbst nicht zugetraut hätte. Vielleicht hast du Talente, von denen du denkst, du hättest sie gar nicht. Oder wo du noch gar nicht drauf gekommen bist. Viele denken, ja, also ich kann nicht vor 100 Leuten reden, ich kann schon gar nicht in eine Videokamera sprechen. Und das ist okay, denn es gibt viele andere Sachen, die man machen kann. Es gibt viele Alte in unserer Stadt, wie du schon sagtest, die brauchen sehr viel. Vieles von dem, was sie brauchen, ist tatsächlich nur, dass jemand sich Zeit nimmt und ihnen zuhört. Zuhören kann eigentlich fast jeder. Das ist ein Talent, das uns allen gegeben ist. Man kann anderen dienen, für sie da sein. Und sei es halt so die trivialen Dinge des Alltags, die einen belasten. Jemand, der krank ist, beim Einkauf zu helfen, einen Schrank aufzubauen, wenn man handwerklich gut ist. Viele Dinge im Alltag, die total einfach sind. Ich glaube, das Talent, anderen zu dienen und anderen bei Kleinigkeiten des Alltags zu helfen, hat wahrscheinlich praktisch jeder. Vielleicht bist du nicht der Weltober allerbeste Handwerker, aber um jemandem zu helfen, eine Kommode aufzubauen, könnte schon reichen. Muss es ja nicht alleine machen. Ich finde es übrigens interessant, ein Talent ist ja bei uns klar definiert als eine Fähigkeit, die man hat, wo man überdurchschnittlich gut ist. Man kann auch seine Fähigkeiten einsetzen, wo man nur durchschnittlich gut ist und damit sehr, sehr viel Tolles bewirken. Schaue ich hier auf die Definition, die man damals vor 2000 Jahren für Talent hatte, dann ist das eine Summe Geld. Und zwar viel Geld. Es waren damals 6.000 Denare. Denar war der Tagessatz eines Tagelöhners, also ein Geringqualifizierter, wie wir heute sagen würden. Geringqualifizierter bei 12 Euro Stundensatz, von Nietern am Tag ungefähr. Warte, 8 mal 12. knapp 100 Euro. 100 Euro mal 6.000, das sind 600.000 Euro. Das ist eine Menge Geld. Also selbst der, der nur ein einziges Talent hat, muss sagen, das ist echt viel. Mit 600.000 hätte der heutzutage eine tolle Firma gründen können. Also, auch wenn du nur meinst, ein einziges Talent zu haben, mit einem Talent kannst du sehr, sehr viel bewirken. Und schauen wir uns dazu eine weitere Stelle an, die die Parallelstelle zu Matthäus 25 ist. Der eine andere wird jetzt sagen Parallelstelle. Das Neue Testament besteht aus vier verschiedenen Teilen. Nämlich?
Also zum einen die Evangelien, direkt am Anfang des Neuen Testaments, dann die Apostelgeschichte, dann die Briefe und die Offenbarung.
Ja, toll. Und was ergänzt die Gleichnisse von Jesus besonders gut von diesen vier Teilen?
Ich würde sagen, so die Briefe, weil die Briefe, oder ich würde sagen, so in den Evangelien sind es so bestimmte Prinzipien, die Jesus erklärt und kommuniziert und dann in den Briefen wird es nochmal mehr deutlich, was das praktisch bedeutet oder sozusagen so am Beispiel von diesen bestimmten Gemeinden wird deutlich, wie man das gut umsetzen kann, was Jesus schon gelehrt hat.
Ja, perfekt. Genauso würde ich es auch definieren. In den Evangelien erklärt Jesus ein Prinzip, was häufig schon sehr klar in der Umsetzung ist. Ja, seid sanftmütig, vergebt einander, braucht wenig Erklärung. Viele andere Sachen waren dann doch komplizierter. Und als dann Gemeinden das im realen Leben versuchten umzusetzen, auf ihre Schwierigkeiten stießen, kamen halt die Apostel und schrieben ihnen Brief, um zu erklären, wie man das richtig funktionierend umsetzt. Und einer dieser Briefe ist Epheser 4. Der geht nämlich genau auf diese Thematik aus Matthäus 25 ein, also der gesamte Epheserbrief, ganz stark Kapitel 4 und 5. In 4 Vers 7 steht zum Beispiel, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Und es geht hier weiter, den Teil lassen wir der Kürze halber 1-2 weg, aber ich kann euch ermutigen, Epheser 4 bis 6 zu lesen, brillanter Brief. Das heißt, hier sehen wir genau das, was wir in Matthäus 25 gesehen haben. Jeder hat Talente bekommen, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Es sind jeweils verschiedene Talente und sie sind ein Geschenk. Häufig denken wir, ich habe mir was erarbeitet. Und na klar, Bildung hat man sich erarbeitet. Das Talent, Dinge zu verstehen, haben wir von Gott bekommen. Die Fähigkeit, toll zu singen, haben wir von Gott bekommen. Aber man kann sie auch nur entfalten, wenn man fleißig übt. Mathematische Grundbegabung haben wir bekommen, aber wir mussten viel dafür arbeiten, das tatsächlich auch mit zu entfalten. Julia hatte Mathe-Leistungskurs. Ich bin Doktor der Ökonometrie, ich hatte ganz viel Mathe. Mir hat es Spaß gemacht, für viele andere war es ein Horror. Mir hat es Freude gemacht, weil es mein Talent war. wo ich fragen kann, kann ich das in der Gemeinde einsetzen? Wahrscheinlich eher über das Geld, das ich damit verdiene, indirekt sozusagen. Aber es ist ein tolles Talent und all diese Talente sind geschenkt. Er redet sehr viel hier drüber. Wir setzen mal in Vers 11 weiter an, wo auch immer er ist. Da. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Es sind Geschenke. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Oder in anderen Übersetzungen, er hat einigen gegeben, Apostel zu sein, anderen Propheten, andere Evangelisten, andere Hirten, andere Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir seine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Wir haben also hier Gaben, die wir geschenkt bekommen haben, und er sagt, genau die Talente, die du vorhin aufgezählt hast, in Gemeinden gibt es Leute, die sind eher Apostel, es gibt Leute, die sind Evangelisten. Die erzählen die gute Botschaft, die erreichen eher Leute, die bisher Gott nicht kennen. Es gibt Leute, die sind Hirten, die machen das genaue Gegenteil. Die kümmern sich primär um Geschwister um sich herum. Und es gibt Leute wie Olli, die gute Älteste sein werden. Vielleicht sagst du, ich bin kein Olli, tut mir leid. Da könnte ich nie hinkommen. Das ist okay. Aber vielleicht hast du das Talent, dich um eine weitere Person zu kümmern, wo du sagst, ey, der fällt mir auf, der hat gerade eine schwierige Phase. Vielleicht kann ich dem helfen. Und sei es nur, dass ich zuhöre. Wahrscheinlich hast du dieses Talent in einem gewissen Rahmen und du kannst es einbringen. Und Ziel des Ganzen ist, und das definiert er hier sehr schön, die Gemeinde aufzubauen, dass es allen Leuten Spaß macht. Denn beim Reich Gottes geht es um Friede, Freude und Gerechtigkeit. Das heißt, die Gemeinde soll dadurch aufgebaut werden. Talente sind kein Selbstzweck. Die soll man hier für etwas einsetzen. Genau das, was Jesus vorhin in Matthäus 25 gesagt hat. Und der Traum, den Gott damit hat, ist, dass unsere Kenntnis von Gott zur vollen Einheit, uns zur vollen Einheit bringt und dass wir eine Reife erreichen. Dass wir nicht mehr unsicher sind, uns von allem Chaos um uns herum runterziehen lassen, sondern dass wir hier eine Reife erreichen an Tiefe und an Verständnis. Also bei Talenten geht es darum, das Reich Gottes aufzubauen. Und hier seht ihr jetzt hoffentlich den Zusammenhang. Mit meinem ersten Thema zu deiner Frage, worum geht es? Es geht um einen Schatz im Acker, es geht um Talente und jetzt sehen wir hier, was mit den Talenten eigentlich gemeint und zu machen ist. Und ich glaube, wir denken über Talente in unserer Gesellschaft anders, als Gott über die Talente denkt. Talente in unserer Gesellschaft sind Dinge, die uns erfolgreich machen. Wohlhabend, tolle Noten, tolle Jobs, Karriere, Management, vielleicht Spitzensportler. Gott sieht es anders. Gott sieht zum Beispiel Gebet als ein wichtiges Talent. Es gibt in der Apostelgeschichte 6 eine irrsinnig spannende Episode des frühen Christentums. In der Apostelgeschichte 6, die Gemeinde war vor wenigen Kapiteln, vor wenigen Jahren gegründet worden, gab es eine Situation, wo halt die Gemeinde so groß geworden war, dass man halt irgendwie das Geld, was gespendet wurde, verteilen musste unter einer immer größeren Gruppe und es entstanden Spannungen, weil die einen meinten, hey, die hebräischen Witwen werden bevorzugt gegenüber den griechischstämmigen Witwen. Und es gab das Gefühl, hier herrscht Ungerechtigkeit. Obwohl wir doch in der Gemeinde sind, es lief nicht so richtig perfekt. Und die Apostel haben festgestellt, jetzt geht unsere ganze Zeit dafür mit drauf, das geht irgendwie so nicht. Wir müssen uns konzentrieren. Wir müssen delegieren an Leute, die halt auch Talente haben. Und spannend ist, welche Talente sie gesucht haben für diese doch sehr emotional aufgeladene Tätigkeit. Das, was an Geldern da war, unter den Armen der Gemeinde gerecht aufzuteilen. Weißt du aus dem Kopf, welche Fähigkeiten diese Diakone haben sollten?
Ich glaube, sie sollten weise sein, sie
Weise.
sollten guten Ruf haben,
Ja.
wahrscheinlich auch so diese Fähigkeit, sich gut kümmern zu können um andere.
Und voll des Heiligen Geistes zu sein. Bei drei Sachen vergesse ich auch immer eins. Und denke mal, da fehlt einer, da fehlt einer. Voll des Heiligen Geistes zu sein. Das war Kernanforderung. Es ging gar nicht darum, der Top-Organisator zu sein. Weisheit ist natürlich wichtig bei emotional aufgeladenen Themen, aber voll des Heiligen Geistes war eins der Kernkriterien. Und die Apostel haben gesagt, wir wollen uns um Dinge kümmern, die besonders wichtig sind. Das ist gut so. Es ist effizient, eins unserer Hauptwerte heutzutage. Und spannend ist, worauf sie sich konzentrieren wollten. Es ging nicht um Organisation, auch wenn das wichtig ist. Es ging nicht primär darum, weitere Leute auszubilden, obwohl auch das wichtig ist. Und auch das haben sie ja durchaus getan, und zwar sehr erfolgreich. Ein ganz großer Schwerpunkt, den sie gesetzt haben, war halt auch Gebet. Die Apostel haben gesagt, wir können uns nicht um alles kümmern, das wäre nicht richtig, wir müssen uns auf zwei Dinge konzentrieren. Das Wort Gottes, predigen, verbreiten, damit Leute auch ausbilden und weiterentwickeln, und Gebet. Und ich entsinne mich eines Gesprächs im Frühjahr. Ich habe jemanden gesprochen, etwas über 80, war viele Jahre und Jahrzehnte in seiner Gemeinde Ältester. Und wie das mit 82 so geht, irgendwann lässt so ein bisschen die Energie nach. Und er musste einsehen, okay, ich habe jetzt nicht mehr die Energie, zu sehr vielen verschiedenen Treffen und Terminen zu gehen. Da musste schweren Herzens diese Aufgabe abgeben. Das war natürlich schwer für ihn, weil er dann das Gefühl hat, ich weiß ja gar nicht mehr alles, was passiert. Aber ich habe mit ihm darüber gesprochen und er meint, es ist so toll. Wir können so viel machen. Und ich dachte so, naja, gerade hast du mir noch erzählt, du kannst zu diesem Treffen nicht mehr gehen, aber seine Augen haben geleuchtet. Weil er meinte, ich kann für die Leute beten. Gebet bewirkt viel mehr, als wir denken. Wir denken an unsere Methoden, an unsere Effizienz. Und wenn wir ein großes Problem haben, probieren wir ganz viele Wissenschaftler einzuschalten, in der Hoffnung, das Problem zu lösen. Man streitet sich dann, was der richtige Weg ist. Gott hat uns gelehrt, es gibt einen Gott, der hat den Urknall verursacht. Der hat das Universum und die Naturgesetze geschaffen. Der hat Ästhetik geschaffen und Liebe geschaffen. Der kann eine Menge bewirken. Wenn wir zu ihm beten, kann Gebet sehr viel bewirken, wie bei Elia in Jakobus 5. Das war das, worauf sich die Apostel auch konzentriert haben. Ich war sehr beeindruckt von diesem Mann. Mit Augen leuchtend, mit 82 schon etwas gebeugt. Er hat schon irgendwie eine seiner Töchter ist bereits gestorben und er musste sie begraben. Auch darauf habe ich ihn angesprochen und auch da leuchteten seine Augen, weil es ihm so viel bedeutet hat, dabei sein zu können. Ich dachte so, wenn ich mal alt bin, so will ich auch sein. Leuchtende Augen zu haben und sagen, ich kann so viel machen. Ich kann für die Leute beten und das bringt viel mehr als nur rumzuorganisieren. Es gibt verschiedene Aufgaben. Er ist in einer Lebensphase, wo er nicht mehr lauter Treffen machen kann. Das müssen jetzt Leute machen, die etwas jünger sind als er. Er sagt, ich kann hier beten. Und das hat mich beeindruckt, weil ich denke so, ich arbeite für ein Institut, das in München sitzt. Alle 3, 4 Wochen bin ich dann für eine Woche in München. Ich denke, da kann ich nicht viel machen. 600 Kilometer weg von Berlin. Und ich sehe, klar kann ich viel machen. Ich kann zum Beispiel beten. Vielleicht ist Gebet ein Talent, das du hast. Vielleicht hast du es noch nie ausprobiert. Jesus hat ganze Nächte gebetet. Die Apostel haben gesagt, das ist eine unserer Haupttätigkeiten. Vielleicht kannst du das entwickeln. Vielleicht hast du ein Talent, wo du noch nie dran gedacht hast, das du nutzen kannst, um die Gemeinde aufzubauen, damit die Gemeinde noch mehr Spaß macht, wir noch mehr mit Gott verbunden sind. Es gibt ein weiteres total tolles Talent. Ich sagte ja gerade, die Diakone sollen erfüllt sein mit Weisheit und Heiligen Geist. In der Apostel, in der Epheser, wo wir ja sind, wir gehen mal zu Epheser 5 weiter, ab Vers 18. Da spricht er weiter über das Thema. Er spricht hier von Leuten um sie rum, die sich halt von Gott abgewandt haben und sagt, ihr Verstand ist mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn ihr im tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sie ihr Herz gegenüber Gott verschlossen haben. Oh, pardon. Falsches Kapitel. Auch eine gute Stelle, aber nicht der Zusammenhang, den ich wollte. Da! 5. Ich sage 5, Vers 18. Irgendwie dachte ich, da kommt jetzt irgendwie die Wendung noch nicht. 5, Vers 18. Und trinkt euch keinen Rausch an. Denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Übermäßiger. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Und wir hatten mal das Thema vom Geist erfüllen lassen. Ich finde das total klasse. Die Frage ist, wie geht das? Weil das wäre schön. Wir kriegen den Heiligen Geist in der Taufe, aber offensichtlich gab es Leute, die stark von ihm erfüllt waren, wie die Leute, die man auswählen sollte, dass sie halt diese wichtige Aufgabe in der Urgemeinde übernehmen. Diese Leute, die man später dann Diakone nannte, was nichts anderes als Diener heißt, im Griechischen. Das heißt, vom Geist erfüllen lassen. Die Frage ist, wie genau geht das? Wie mache ich das? Gebet ist das eine. Und jetzt kommt hier etwas, was man im Deutschen leider nicht so genau sehen kann. Der nächste Satz, der hier kommt, ist verbunden mit indem. Von der griechischen Struktur sieht man, lasst euch euren Geist erfüllen, indem ihr. Und jetzt kommt hier die Arbeitsanweisung. Was muss ich tun, um vom Geist erfüllt zu werden? Hier steht, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Das heißt, der Weg, vom Geist stärker erfüllt zu werden, ist andere zu ermutigen, ist singen, ist dankbar zu sein. Ich bin immer beeindruckt, wenn ich Leute sehe, die dankbar sind, die vielleicht krank sind und trotzdem dankbar sind, die finanzielle Schwierigkeiten haben, vielleicht gerade arbeitslos geworden sind und trotzdem dankbar sind, weil sie die Sachen sehen, die Gott ihnen geschenkt hat, die Gaben, die er ihnen geschenkt hat, die Möglichkeiten, die sie haben, die Natur um sie herum, die Liebe anderer Menschen. Dankbarkeit ist tatsächlich einer der Schlüssel dazu, vom Geist erfüllt zu sein. Das war eins der Kernkriterien für Leute, die halt ihre Talente einsetzen sollen. Ich glaube, Dankbarkeit ist ein Talent, das du entwickeln kannst. Das dich weiterbringen wird, das dich glücklicher macht und was für die Leute um dich herum ein Segen sein wird. Ich entsinne mich auch, was das Denken Gottes angeht und unser Denken angeht. Was sind unsere Talente? Ich entsinne mich mal an ein Gespräch mit einem Mitarbeiter vor vielen Jahren. Der Traum eines Mitarbeiters, für jeden Chef ein Traum eines Mitarbeiters. Super verlässlich, mega angenehm, total umgänglich. Und wir haben dann dieses jährliche Personalgespräch. Und dann sagt er, weißt du, Dirk, ich sehe diese ganzen Schwächen, die ich so habe. Und ich habe gar keine besonderen Stärken. Ich schaue ihn recht verblüfft an. Was meinst du damit? Ich so, naja, das, was ich gut kann, das ist ja normal. Ich dachte so, ich muss hier dein Selbstbild mal etwas gerade rücken. Die Präzision, die Verlässlichkeit, mit der du arbeitest, das Fachwissen, das du einbringst, das ist so klasse, das ist so super. Jeden Tag bin ich dankbar dafür, dass du hier arbeitest und das schon viele Jahre lang. Wir haben 15 Jahre zusammengearbeitet und ihm waren seine Stärken gar nicht klar, weil er denkt, in der typischen negativen Denkweise unseres Landes, das sei doch normal. Und häufig, Gott hat uns Talente gegeben, wir sehen sie nicht. Und Gott sieht Talente auch anders. Er sagt zum Beispiel im 1. Korinther 1, Vers 26, ganz so lang ist der Brief doch nicht, nicht viele von euch sind weise und angesehen. Das heißt, das, was die Welt so toll findet, diese Bildung, da sagt Gott so, ja, schön, viele sind nicht unbedingt angesehen. Einige schon, auch in der Urgemeinde. Viele sind es gar nicht unbedingt, weil Gott auf anderes schaut. Zum Beispiel auf, was würdest du sagen, worauf schaut Gott viel mehr als auf?
Ich würde sagen, auf jeden Fall eigentlich so auf das Gegenteil, also auf so Demut und auf, dass man Gott vertraut, dass man einen starken Glauben hat, dass man bescheiden ist auch zum Beispiel, dass man sich auf Gott verlässt.
Ja, tolle Punkte, genau. Das richtige Herz haben, den richtigen Glauben haben, das sind Talente, die vor Gott zählen. Das sind Talente, die viele von uns haben und gar nicht genug zu schätzen wissen. Und wenn wir die mehr einbringen, wird die Gemeinde toller werden, lebendiger werden, viel mehr Spaß machen. Und es geht in der Gemeinde nicht darum, wie ein normaler Verein, wenn sich jeder nur mehr einbringen würde. Es geht darum, dass Jesus unter uns ist, wie du vorhin zitiert hast. Es geht darum, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Es geht darum, umzudenken. Und wir haben in der Geschichte in Matthäus 25 gesehen von den Talenten, das, was wir heute nicht gelesen haben. Olli hat darüber intensiv gepredigt und auch da ermutigen wir euch natürlich, das nochmal zu lesen. Gott war sehr traurig über den Knecht, der sein Talent nicht benutzt hat. Und sein Talent war viel, 6.000 Denare, 6.000 Tagessätze. Das war echt viel. Und Gott war traurig drüber, weil er sieht, du könntest so glücklich sein, wenn du die Fähigkeiten nutzen würdest, die ich dir gegeben habe, oder zumindest einen Teil davon. Du könntest andere aufbauen. Wir wissen, geben ist seliger als nehmen. Und Gott war traurig drüber und hat halt gesagt, Leute, wir sind eine Gemeinschaft. Die Gemeinde ist konstruiert als ein Leib. Das heißt, zusammengefügt, jeder hat eine andere Aufgabe und das Ganze funktioniert nur gut, wenn sich jeder einbringt. Niemand muss alles können. Jeder kann sich einbringen und zusammen wird das Ganze dann zu einer großartigen Gemeinschaft viel mehr als die Summe der einzelnen Teile.
Teamarbeit.
Auf gut Neudeutsch, genau. Und für mich ganz wichtig, es geht ja nicht um Aktivismus. Es geht nicht darum, ich muss mich schlecht fühlen, ich sollte mehr tun. Auch das ist nicht Gottes Definition. Gott geht es mehr darum, lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist, indem ihr singt. Ich singe in meinen stillen Zeiten wieder, stillen Zeiten, wir sind jetzt eher laut. Mir hilft das riesig, mich auf Gott zu konzentrieren und zurückzukommen, meine Gedanken wegzukriegen von dem, was mich täglich beschäftigt, der Beruf. Hinzukommen, zu sagen, hey, vielleicht kann ich andere mit dem, was ich in der Bibel gelesen habe, ermutigen, passend zu ihrer Situation. Hinzukommen zu umdenken und Spaß daran zu haben an Christentum. Bei Christentum geht es um Freude. Freude und Friede. Und das ist Gott wichtig. Und Gott, haben wir hier gesehen, hat wenig Toleranz dafür zu sagen, wenn jemand hier auch Jahre seine Talente vergräbt, da sagt Gott, das ist so nicht in Ordnung. Und drum, lasst uns das Reich Gottes genießen. Es ist ein riesiges Geschenk. Wir haben nichts dafür getan, es zu bekommen. Gott hat es uns so angeboten. Jesus ist gestorben, damit wir es bekommen können. Es ist ein Riesengeschenk. Wir können es genießen. Wir können die ganzen Stärken sehen und dafür dankbar sein. Wir können uns einbringen als Teil eines Leibes, als Teil eines Teams. Und damit was Tolles bewirken zur Ehre Gottes. Und damit kommen wir zum Abendmahl. Jesus ist für uns gestorben, damit wir ins Reich Gottes kommen können. Jesus musste über 30 Jahre auf der Erde leben und wenn man aus dem Himmel kommt, könnte ich mir vorstellen, ist es nicht ganz besonders witzig. Auf der Erde zu leben, die Hitze zu ertragen im Mittleren Osten, ungerecht behandelt zu werden von Lehrern, von Gleichaltrigen, später von Leuten ausgelacht zu werden, weil irgendwie seine Herkunft, naja, sein Vater, seine Mutter war klar, der Vater, der Heilige Geist, oh, die Leute, weiß ja nicht. Sich das anzuhören, 30 Jahre, war ein Riesenopfer. Jesus hätte das nicht tun müssen. Er hat es gemacht, weil er uns liebt, weil er dich ganz persönlich liebt. Und dafür ist er gekommen, dafür hat er über 30 Jahre hier gelitten, damit wir ein Vorbild haben, wie man leben kann. Damit wir sehen, dass das, was er vorgibt, tatsächlich möglich ist. Damit wir eine Chance haben, die Ewigkeit zu verbringen, zusammen mit Gott, zusammen mit Jesus. Eine Ewigkeit, für die es sich wirklich lohnt, alles bereit sein, aufzugeben, was man hier hat. Die Dinge, die in unserer Gesellschaft so normal sind, auch wenn sie uns eher schaden als helfen. Jesus ist gekommen, damit wir lernen, umzudenken und damit wir lernen, eine Beziehung zu Gott zu haben, die ewig bleibt. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, dass wir mit dir zusammen sein dürfen, dass du uns zuhörst, egal wo wir sind, dass wir immer zu dir beten können, dass du immer zuhörst, immer voller Wohlwollen bist, dass du unser Bestes siehst, dass du den Traum hast, dass wir mit dir zusammen sein können, für die ganze Ewigkeit. Danke, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass wir wissen können, wir können immer mit dir kommunizieren, wir können immer mit dir Gemeinschaft haben. Und du hast uns eine Gemeinde gegeben um uns herum, in der wir lernen können, mehr mit dir zu leben. Wir beten deinen Namen.